NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Heute unter anderem mit diesen Themen. Zeichen gegen Ausbeutung. Friedensnobelpreis geht an zwei Kämpfer für die Rechte von Kindern. Hierzu auch unser Kommentar. Milliardenaufträge und Kooperationsvereinbarungen. Deutsch-chinesische Konsultationen in Berlin. Besserer Schutz für Internetnutzer. EU-Justizminister beraten über Datenschutzreform. Und grünes Licht für Stiftung gegen Raubkunst. Abschluss der Kultusministerkonferenz in Essen. Nicht Edward Snowden, auch nicht Papst Franziskus oder Helmut Kohl. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an zwei Aktivisten, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen. An die 17-jährige Malala aus Pakistan und den 60-jährigen Kailash Satyarthi aus Indien. Über die Entscheidung des Nobelpreiskomitees Tim Krohn.
Sie ist die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten und so ganz nebenbei auch noch erst die 16. Frau in der langen Geschichte dieses Preises. Die erst 17-jährige Malala Yousafzai bekommt die höchste Auszeichnung, die es gibt auf der Welt. Und das als pakistanische Muslima gemeinsam mit einem Hindu aus Indien. Auch diese Kombination gab es in der Nobelgeschichte noch nie.
Kailash Satyarthi.
Kailash Satyarthi und Malala Yousafzai bekommen den Friedensnobelpreis für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Kinder. Kinder müssen in die Schule gehen können und dürfen nicht finanziell ausgebeutet werden. Es war eine klare und unmissverständliche Botschaft, die Torbjørn Jagland vom Osloer Nobelkomitee am Mittag in die Welt schickte. Ohne Bildung und Schulen kann es keine friedlichen Gesellschaften geben. In den Konfliktregionen dieser Welt führt die Gewalt gegen Kinder immer dazu, dass die Gewalt von Generation zu Generation vererbt wird. Das Nobelkomitee sieht es auch als wichtig an, dass ein Hindu und eine Muslima, eine Pakistani und ein Inder gemeinsam ausgezeichnet werden. Denn beide kämpfen für dasselbe, für die Bildung und gegen Extremismus. Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. So hatte es Malala Yousafzai an ihrem 16. Geburtstag in einer Rede vor den Vereinten Nationen formuliert. Sie hatte sich zuvor gegen die Taliban zu Hause im pakistanischen Swat-Tal gestellt, die den Mädchen den Schulbesuch verboten hatten. Malala setzte sich darüber hinweg und wurde danach mit mehreren Schüssen in Kopf und Hals schwer verletzt. Seit dem Attentat setzt sie sich überall auf der Welt in Reden und Schriften für die Rechte der Mädchen auf Bildung ein. Lebensgefahr besteht auch immer wieder für Kailash Satyarthi. Der 60-jährige Inder kämpft seit den 90er Jahren, ganz in der Tradition Mahatma Gandhis, gegen die Kinderarbeit. Seine Hilfsorganisation hat mehr als 80.000 Kinder betreut und ihnen einen Weg zurück an die Schulen ermöglicht. Osle Toye, der Forschungsdirektor beim Osloer Nobelinstitut. Dieser Preis für Yousafzai und Satyarthi wird in Teilen von Pakistan und Indien sicher zu Kontroversen führen. Wir sehen ja, dass Malala schon einen sehr hohen Preis zahlen musste. Sie wurde Opfer eines Attentats. Und wir sehen auch die Drohungen der Industrie gegen Satyarthi, weil er ihnen ihre billigen Arbeitskräfte genommen hat. Das Nobelkomitee sprach heute von rund 168 Millionen Kindern auf der Welt, die arbeiten müssen. Trotz der hohen Zahl, es waren früher sogar noch mehr. Menschen wie Satyarthi hätten mit ihrem Einsatz dafür gesorgt, dass die Welt den Zielen Alfred Nobels für eine friedlichere Gesellschaft ein bisschen näher gekommen sei. Die meisten Kommentatoren und Experten begrüßen die Entscheidung des Nobelkomitees. Die Friedensforscher vom Stockholmer SIPRI-Institut zum Beispiel betonten, wie wichtig die Teilhabe der Frauen am Aufbau friedlicher Gesellschaften sei.
In diesem Jahr werden also zwei Kinderrechtsaktivisten aus Pakistan und Indien ausgezeichnet. Sie kämpfen seit Jahren gegen die Unterdrückung von Kindern und haben in ihren Heimatländern einen schweren Stand. Wie man dort die Preisverleihung aufgenommen hat, dazu nun aus Neu-Delhi Silke Dietrich.
Der heutige Friedensnobelpreis sei nicht nur eine Ehre für Malala und ihre Familie, sondern auch eine Ehre für Pakistan und der Preis mache die pakistanische Bevölkerung stolz. Das sagte der Innenminister aus Pakistan ziemlich schnell, nachdem er erfahren hatte, dass seine Landsfrau Malala Yousafzai den Preis gewonnen hatte. Anders als im Westen ist Malala in ihrem Land allerdings nicht unumstritten. Ihre Gegner bezichtigen sie als Hure des Westens. Es gibt Facebook-Seiten mit dem Namen »Ich hasse Malala« und Morddrohungen gegen sie. Nachdem ihre Autobiografie herauskam, die auch in Pakistan verkauft wurde, hatten die Taliban erneut ihre Drohungen gegen sie ausgesprochen.
Malala Yousafzai ne asal mein
Ein Sprecher der Taliban sagt, Malala habe mit dem Buch den Islam beleidigt und sei daher immer noch ein Angriffsziel für sie. Das war vor einem Jahr. Im letzten Monat wurden 10 mutmaßliche Täter festgenommen, die für den Anschlag auf Malala verantwortlich gemacht werden. Und heute sind die Kritiker ziemlich verstummt. In den pakistanischen Nachrichtensendungen ist der Preis für Malala eher eine Randnotiz. Ein Geschäftsmann aus Islamabad bringt es auf den Punkt. Es ist schon eine gute Sache, dass sie den Preis gewonnen hat. Aber zurzeit ist das wirklich eines der letzten Dinge, worüber wir uns Gedanken machen. So wie es gerade in unserem Land aussieht. Terror, immer mehr Kinder, die an Polio erkranken und seit Tagen gibt es zahlreiche Tote an der Grenze zu Indien. Dass ausgerechnet diese beiden verfeindeten Länder jetzt den Friedensnobelpreis erhalten haben, lag dem Nobelpreiskomitee am Herzen. Dem Kampf für Kinder in Indien hat sich Kailash Satyarthi schon seit Jahrzehnten verschrieben. Wie Malala setzt er sich dafür ein, dass Kinder in die Schule gehen können. Er und seine Mitarbeiter gehen in Fabriken und auf Steinbrüche und holen die Kinder von der Arbeit weg. Später sorgt er dafür, dass sie in die Schule gehen können. Viele Inder erfüllt es mit Stolz, dass einer ihrer Landsmänner den Friedensnobelpreis erhalten hat. Vor allem natürlich die Kinder, die von Satyarthi gerettet wurden. Manan hat in Minen gearbeitet. Heute studiert er an der Universität in Neu-Delhi.
So, I'm so happy today because
Ich bin so glücklich. Er hat mich gerettet. Ich nenne ihn einen großen Bruder. Ich kann wirklich kaum mit eigenen Worten sagen, wie glücklich ich heute bin. Kailash Satyarthi war einer der Ersten, der sich mit seiner gemeinnützigen Organisation für die indischen Kinder, die arbeiten müssen, eingesetzt hat. 80.000 sind es mittlerweile, die er aus sklavenähnlichen Verhältnissen befreit hat. Und diese Kinder zählt er mittlerweile auch zu seinen eigenen.
Zur Entscheidung des Nobelpreiskomitees jetzt auch der Kommentar. Er kommt aus Neu-Delhi von unserem Korrespondenten Jürgen Webermann.
Dieser Friedensnobelpreis ist ein großartiges Signal. Nicht nur, weil er mal wieder an echte Menschen geht und nicht an Institutionen. Nein, weil er gleich mehrfach eine ganze Region in Aufruhr versetzt. Und zwar in einem absolut positiven Sinn. Pakistan und Indien, das sind stolze Nationen, denen es schon immer sehr um ihre Außenwirkung gegangen ist. Kein Zufall also, dass die pakistanische Regierung sogleich verkündet hat, wie stolz sie doch auf Malala sei. Ein Mädchen, das einen Kampf führen musste, der eigentlich Sache genau dieser Regierung gewesen wäre. Der Preis ist aber vor allem ein Signal an die Kritiker und Verschwörungstheoretiker in Pakistan. Was hat sich Malala nicht alles anhören müssen? Agentin des Westens wurde sie genannt, Verräterin. Ihrem Vater wurde vorgeworfen, Malala auszunutzen, um im Ausland im Wohlstand leben zu können und. Manchmal schien es, dass viele Pakistaner völlig vergessen hatten, über wen sie eigentlich redeten. Über ein 17 Jahre altes Mädchen, dem hinterrücks von Terroristen mitten ins Gesicht geschossen wurde, das einen wahrlich hohen Preis bezahlt hat für ihr Engagement. Der Friedensnobelpreis aber könnte jetzt eine Wirkung entfalten. Er könnte zumindest moderate Kritiker dazu bringen, Malala zu unterstützen und nicht mehr krude Theorien über sie zu verbreiten. Er könnte allen Mut geben, die sich wie Malala für die Bildung von Mädchen einsetzen. Ein extrem wichtiger Kampf in einem Land, das in immer größerem Maße von den Taliban bedroht wird. An den Extremisten selbst aber wird dieser Preis wohl abperlen, so traurig das auch ist. Um Außenwirkung geht es auch in Indien. Gerade in einer Zeit, in der die neue Regierung Investoren aus aller Welt anlocken und das Image des Landes kräftig aufpolieren will. Der Friedensnobelpreis erinnert daran, dass es auch hier noch extrem viel zu tun gibt. Kinderarbeit gehört zum traurigen Alltag. Kailash Satyarthi hat zehntausende Kinder aus Fabriken und Steinbrüchen gerettet und ihnen eine neue Chance gegeben. Auch wenn ihn die wenigsten Inder kennen, er steht von nun an als Symbol für den Kampf gegen Kinderarbeit. Die Regierung wird sich aufgerufen fühlen, diesen Kampf stärker zu unterstützen. Das Signal, das aus Oslo nach Neu-Delhi gesendet wird, ist also ein sehr starkes. Gut so. Eines aber wird der Preis wohl kaum erreichen, die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan nachhaltig zu verbessern. Gerade in diesen Wochen beschießen sich die Grenztruppen beider Länder in schöner Regelmäßigkeit. Zivilisten sterben. Einige fühlen sich an 1999 erinnert, als ein heißer Krieg zwischen beiden Ländern ausbrach. Es wäre schön, wenn der Friedensnobelpreis auch in diesem Sinne eine Wirkung erzielen und die Regierungen in Islamabad und Neu-Delhi etwas besänftigen würde. Allein dann hätten die Preisträger schon mehr erreicht als viele andere vor ihnen.
Jürgen Webermann kommentierte. Sie sind inzwischen schon fast Routine, die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Und sie sind aus Sicht von Peking besonders wichtig. Der chinesische Regierungschef kam daher auch gleich mit zahlreichen Ministern nach Berlin. Schließlich sollten viele Vereinbarungen im Wirtschaftsbereich unter Dach und Fach gebracht werden. Bei all den Geschäften appellierten Menschenrechtsorganisationen an Bundeskanzlerin Merkel, auch die Entwicklung in Hongkong anzusprechen. Thorsten Huhn berichtet.
Deutschland und China wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Bei den dritten gemeinsamen Regierungskonsultationen in Berlin einigte man sich auf eine Kooperation in den Bereichen Forschung, Gesundheit, umweltfreundlicher Technik und auf weiteren Gebieten. Im Zentrum der Vereinbarung stand die Weiterentwicklung der bereits im Juli beschlossenen Innovationspartnerschaft. Zudem wurden 9 Wirtschaftsabkommen unterzeichnet. Das alles zeige, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel,
wie tief die Zusammenarbeit gewachsen ist, eben nicht nur in dem klassischen Bereich der Wirtschaft und der Industrie, sondern in den Bereichen der Bildung, des Gesundheitswesens, der Landwirtschaft, der Ernährungssicherheit, aber eben auch die Formate, die uns sehr wichtig sind, der Rechtsstaatsdialog, der Menschenrechtsdialog.
Es sei angesichts der schwierigen Lage der Weltwirtschaft ein gutes Zeichen, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland sehr gut entwickelten, erklärte Merkel auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Der äußerte sich zuversichtlich, dass China in diesem Jahr sein Wachstumsziel von 7,5% erreichen werde. Die Volksrepublik, so sagte er, habe hohe Wachstumsreserven. Zuvor hatten sich die beiden Regierungschefs zusammen mit 14 chinesischen und 12 deutschen Ministern in einer gemeinsamen Sitzung ausgetauscht. Beide Seiten setzen auf eine weitere Annäherung.
Der wachsende Besucherverkehr zum Beispiel von Touristen aus China ist uns in Deutschland sehr willkommen. Und ich habe auch noch einmal darauf hingewiesen, dass wir uns auch chinesische Unternehmen in Deutschland genauso gut vorstellen können, wie deutsche Unternehmen in China tätig sind. Und wir haben auch über faire Marktzugangsbedingungen gesprochen.
China werde im nächsten Jahr auch Partnerland der Computermesse CeBIT in Hannover sein, teilte Merkel mit. Sie sprach dann auch schwierigere Punkte im Verhältnis zu China an.
Ich habe natürlich auch deutlich gemacht, dass für Deutschland faire Rahmenbedingungen auch bei öffentlichen Ausschreibungen, auch beim Marktzugang, bei den Fragen der Patente, bei der Frage der journalistischen Berichterstattung und bei den Fragen der Menschenrechte natürlich von großer Bedeutung ist.
Auf Nachfrage äußerte sich die Bundeskanzlerin sehr vorsichtig zu den Demonstrationen in Hongkong.
Ich möchte von meiner Seite aus sagen, dass in Hongkong ja eine rechtliche Grundlage besteht, dass Meinungsfreiheit besteht. Die Demonstrationen sind friedlich verlaufen und ich hoffe, dass das auch weiter so bleiben kann. Jedenfalls im Großen und Ganzen sind sie friedlich verlaufen und dass man in freier Meinungsaustausch dann auch Lösungen findet, die Bevölkerung in Hongkong zufriedenstellen.
Zuvor hatte Li erklärt, dass Hongkong-Angelegenheiten zur Innenpolitik Chinas gehörten und alle Länder der Welt die Souveränität der anderen akzeptieren müssten. Die Leitlinie, ein Land, zwei Systeme, mit einem hohen Maß an Autonomie für Hongkong, werde weiter gelten. Die Erhaltung langfristiger Prosperität und Stabilität Hongkongs, so sagte Li weiter, liege im Interesse Chinas und der Einwohner der Metropole.
In der Ostukraine ist die vereinbarte Waffenruhe weiterhin brüchig. Die USZE soll diese Feuerpause eigentlich überwachen, doch sie tut sich sehr schwer. Außenminister Steinmeier hat beim Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen jetzt offiziell angeboten, der USZE 2 Drohnen der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Einzelheiten von Christoph Prössel.
Gestern hat die Bundesregierung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, einen Vorschlag unterbreitet. Demnach kann die Bundeswehr 2 Drohnen zur Verfügung stellen. Mit diesen Fluggeräten soll die Einhaltung der Waffenruhe im Osten der Ukraine gesichert werden. Die Aufklärungstechnik soll beispielsweise Truppenbewegungen und Schusswechsel registrieren. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Pavel Klimkin sagte Frank-Walter Steinmeier:
Sie müssen wissen, Drohnen sind ein technisches Hilfsmittel. Sie ersetzen nicht die Bereitschaft von Russland, der Ukraine, den Separatisten, sich an diese Vereinbarung tatsächlich auch zu halten.
Es geht um das Minsker Abkommen vom 19. September, in dem die Konfliktparteien einen Waffenstillstand erklärt haben. Die USZE soll die Einhaltung überprüfen. Bislang kommt es jedoch immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Eine offizielle Antwort der USZE liegt der Bundesregierung noch nicht vor.
Wir haben natürlich noch keine Reaktion aus anderen Mitgliedstaaten der USZE und wir müssen natürlich auch sehen, wie andere Mitgliedstaaten, die berührt sind von der Installierung dieser Drohnen, etwa Russland, auf dieses Angebot reagiert,
sagte Steinmeier. Doch die mögliche Entsendung birgt noch rechtliche Schwierigkeiten. Sollte es zu einem Einsatz kommen, müssten neben Ingenieuren, Technikern und Bedienpersonal auch Soldaten zum Schutz entsendet werden. Die Sicherheitslage in der Ukraine erfordert dies. Offen ist auch, ob zum Beispiel noch weiteres Bundeswehrpersonal in die Ukraine gehen müsste, um beispielsweise Unterkünfte und Verpflegung sicherzustellen. Doch Soldaten, und sei es nur zum Schutz, zu entsenden, ist heikel. Die OSZE-Mission ist zivil angelegt. Die rechtliche Grundlage müsste geändert werden. Zweites Problem.
Im Falle einer bewaffneten Begleitung der Betriebsmannschaften für die Drohnen gibt es eben auch in der Ukraine die Notwendigkeit, durch ein Memorandum of Understanding, das vom Parlament getragen werden muss, die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Ende des Monats wird jedoch das Parlament neu gewählt. Die beiden Außenminister verständigten sich auch darauf, dass Vertreter Russlands, der Ukraine und der OSZE regelmäßig zusammensitzen sollten, um Grenzverletzungen zu besprechen. Hier kämen dann auch die Ergebnisse der Drohnenüberwachung auf den Tisch. Sollten deutsche Soldaten zum Schutz des Drohnenpersonals entsendet werden, müsste der Bundestag sehr wahrscheinlich über ein Mandat abstimmen.
In Kobane toben weiter heftige Kämpfe zwischen der Terrormiliz Islamischer Staat und syrischen Kurden. Unterstützung für die Kurden gibt es zwar aus der Luft durch US-Kampfflugzeuge, am Boden aber sind sie auf sich allein gestellt und offenbar in der Defensive. Denn es heißt, dass ihr Hauptquartier in Kobane von den Dschihadisten erobert worden sei. Hans-Michael Ehl.
Wichtige Gebäude in der nordsyrischen Stadt Kobane sollen im Lauf des Tages von Terroristen des sogenannten Islamischen Staats eingenommen worden sein, das berichten syrische Aktivisten. Darunter seien neben einem Hauptquartier kurdischer Milizen auch das Gefängnis der Stadt und ein Gebäude der Kommunalverwaltung. Die Terroristen hätten zudem Ziele unmittelbar in der Nähe der Grenze zur Türkei angegriffen. Sie kontrollierten inzwischen rund 40% der Stadt, erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London, die ihre Informationen von einem engen Netz an Informanten in Syrien erhält. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, appellierte unterdessen an die Türkei, kurdische Flüchtlinge in die Stadt zurückzulassen, um sich an der Verteidigung gegen die IS-Terroristen zu beteiligen. Laut de Mistura würden sich noch mehr als 500 Zivilisten in der Stadt aufhalten. Ihnen und weiteren 12.000 Menschen in der Nähe Kobanes drohe ein Massaker, sollten die Dschihadisten die Kontrolle über die Stadt gewinnen.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Die Angst vor einer Ebola-Infektion geht um. In New York haben sich Reinigungskräfte geweigert, Flugzeuge zu säubern, weil sie eine Ansteckung befürchten. Und nach den USA wird jetzt auch Großbritannien an zwei Flughäfen Ebola-Kontrollen einführen. Experten sprechen allerdings von Aktionismus. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Tagelang hatte die britische Regierung erklärt, Gesundheitskontrollen an den Flughäfen und Bahnhöfen würden nichts bringen. Doch dann kündigten die Vereinigten Staaten ein Gesundheitsscreening an den Flughäfen an und daraufhin empfahl auch der oberste Regierungsarzt in London ähnliche Kontrollen. In den kommenden Tagen sollen sie beginnen, wie Premierminister David Cameron heute ankündigte. Wir leisten in den betroffenen Gebieten in Afrika so viel Hilfe wie kaum ein anderes Land. Aber wir müssen jetzt auch alles tun, um unsere Bürger hier in Großbritannien zu schützen. Deshalb folgen wir dem ärztlichen Rat und führen diese Kontrollen an den Flughäfen ein. Kontrolliert wird erst einmal an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick sowie am Bahnhof St. Pancras, wo die Eurostar-Züge vom Kontinent ankommen. Die Einzelheiten werden jetzt ausgearbeitet, die Passagiere werden einen Fragebogen ausfüllen müssen und voraussichtlich wird auch die Körpertemperatur gemessen. Allerdings, es wird nicht einfach sein, Reisende aus den von Ebola betroffenen Gebieten herauszufiltern. Denn aus Liberia, Sierra Leone und Guinea gibt es keine Direktflüge nach Großbritannien. Kontrolliert werden deshalb vor allem die, die aus Brüssel oder Paris kommen. Dort landen die Flugzeuge aus Westafrika. Allerdings haben sich schon reihenweise Experten zu Wort gemeldet, die solche Kontrollen für unnütz und wirkungslos halten, so wie Professor David Heyman von der Londoner Schule für Hygiene und Truppenmedizin.
Screening
ist eine Strategie, die das Risiko verringern soll, die aber nie hundertprozentig ist. Die Grenzkontrollen nützen vor allem bei Ebola wenig, weil die Inkubationszeit so lang ist. Infizierte werden häufig bei der Einreise noch keine Symptome haben, weil die Krankheit sich erst spät zeigt. Die Kontrollen würden nur zu langwierigen Verzögerungen bei der Einreise führen. Das Geld dafür solle man lieber in die Krankenhäuser investieren. Allein in Heathrow landen täglich etwa 100.000 Passagiere. Die Meinung der Reisenden über die angekündigten Kontrollen ist geteilt.
Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Schon jetzt ist es ein Albtraum, von hier in die Stadt zu kommen. Das wird dann noch länger dauern.
Klingt gut. Alles, was man tun kann, um die Ausbreitung von Ebola zu stoppen, finde ich richtig. Mich stört das nicht. Es ist gut, die Krankheit zu bekämpfen.
Ein Bericht von Jens-Peter Marquardt. Hat jemand erst einmal etwas ins Internet gestellt, so ist es schwer, dies wieder aus dem Netz herauszubekommen. Außerdem werden immer wieder persönliche Daten weitergegeben. Kein Wunder, denn die Datenschutzregeln in der EU sind rund 20 Jahre alt. Das wollen die Justizminister jetzt ändern. Ob es auf ihrer Konferenz heute in Luxemburg Fortschritte gegeben hat, das weiß Karin Bentsch.
There should be a first agreement in December.
Im Dezember soll es also eine erste Einigung über die neuen europäischen Datenschutzregeln geben, sagt EU-Justizkommissarin Reicherts. Anfang nächsten Jahres könnten dann die Verhandlungen mit dem Europaparlament beginnen. 2 Jahre haben die Mitgliedstaaten über den Vorschlag gestritten. Einige Länder, darunter Deutschland, wollten höhere Datenschutzstandards, andere niedrigere, wie zum Beispiel Irland. Nun bewegt sich etwas, sagt EU-Justizkommissarin Reicherts. Zum einen sei die Sensibilität in der Öffentlichkeit immer größer geworden. Zum anderen habe das Urteil des Europäischen Gerichtshofs über das Recht auf Vergessenwerden im Internet einiges ausgelöst. Im Mai hatte das Gericht geurteilt, dass Internetnutzer bei Suchmaschinenbetreibern einfordern können, Treffer in ihren Ergebnislisten zu löschen, wenn Angaben auf den verlinkten Webseiten Persönlichkeitsrechte der Betroffenen verletzen. Darüber hinaus sieht die europäische Datenschutzrichtlinie vor, dass Verbraucherdaten von Internetfirmen nur noch dann weitergegeben werden, wenn die Nutzer ausdrücklich zugestimmt haben. Auch die Praxis von Unternehmen, Nutzerprofile zu erstellen, müsse sich ändern, fordert Bundesjustizminister Maas.
Es kann nicht sein, dass ungehindert Profile von Nutzern gemacht werden, die dann im Internet kursieren.
Die derzeitigen Datenschutzregeln sind fast 20 Jahre alt und hinken der digitalen Entwicklung total hinterher. Damals gab es noch keine sozialen Netzwerke und auch kein massenhaftes Sammeln von Verbraucherdaten durch Internetkonzerne. Justizminister Maas sieht vor allem 2 Gründe, warum es moderne europäische Regeln für den Datenschutz im Internet braucht.
Zum einen wirtschaftlich, weil die Unternehmen, die im digitalen Bereich in Europa tätig sind, ganz einfach Wettbewerbsnachteile haben, wenn in jedem Land anderes Datenschutzrecht gilt. Und zum Zweiten, es ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig. Wir brauchen endlich ein einheitliches Datenschutzniveau in Europa und die Grundlage kann nur die Datenschutzgrundverordnung sein.
Ein Bericht von Karin Bentsch. In Brandenburg sind sich SPD und Linke einig. Nach der Landtagswahl wird es eine Neuauflage von Rot-Rot geben. Die Koalitionsverhandlungen dauerten knapp 2 Wochen und heute nun wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt. Alex Krämer.
Man kennt sich in Potsdam. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und linken Finanzminister Christian Görke sitzen jeden Dienstag nebeneinander am Kabinettstisch. Jetzt haben sie als Parteichefs miteinander verhandelt. Sehr zügig, sagt der Ministerpräsident.
Wir haben vertrauensvoll zusammengearbeitet, nicht nur in der Phase der Koalitionsverhandlungen, sondern schon in den vergangenen 5 Jahren. Ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen auch deshalb so gut vorangekommen sind, weil wir bei bestimmten Vorstellungen von diesem Land für die Zukunft ziemlich naheliegende Auffassung haben.
Mehr Geld soll es geben für zusätzliche Lehrer und Kita-Erzieherinnen, für die Reparatur kaputter Landesstraßen und bei der Polizei soll nicht so viel Personal abgebaut werden, wie ursprünglich mal geplant war. Möglich ist das alles, weil die Steuereinnahmen des Landes ganz gut sind. Zusätzlich wollen SPD und Linke die Grunderwerbsteuer erhöhen, denn, so der Finanzminister und Linkenchef, dessen Partei im September massiv an Stimmen verloren hat, wie schon in den vergangenen Jahren soll Brandenburg keine neuen Kredite mehr aufnehmen.
Und deshalb werden wir weiterhin in wirtschaftlich guten Zeiten Rücklagen bilden, um in schlechten Zeiten darauf zuzugreifen. Ich glaube, dieses Ergebnis ist ein gutes Ergebnis. Es ist enkelgerecht, generationsübergreifend und sichert uns langfristig auch über das Jahr 2019 die Handlungsspielräume, die wir brauchen.
Wenn alles glatt geht, wofür viel spricht, könnte die neue rot-rote Regierung in Potsdam Anfang November im Amt sein. Die CDU-Opposition, die auch gerne mitregiert hätte, spricht von der Fortsetzung einer Verliererkoalition.
Die Bildersammlung von Cornelius Gurlitt hat zu einer Diskussion über NS-Raubkunst geführt. Denn noch immer gelten viele Gemälde als vermisst. Die Kultusminister der Länder haben jetzt auf ihrer Konferenz in Essen grünes Licht für eine Stiftung gegen Raubkunst gegeben. Einzelheiten von Laura Schneider-Mombauer.
Es war ein wichtiger Tag für die deutsche Kulturpolitik. In Essen auf der Zeche Zollverein haben heute die Kultusminister der Länder einstimmig beschlossen, das gemeinsame Deutsche Zentrum Kulturverluste zu gründen. Sie setzen damit ein Zeichen für die ernsthafte Aufarbeitung des Kunstraubs durch die Nationalsozialisten in Deutschland. Vor 2 Tagen hatte das Bundeskabinett das Vorhaben verabschiedet. Die Kultusministerkonferenz musste dem aber noch zustimmen. Für Staatsministerin Monika Grütters ein Meilenstein.
Das Ganze ist deshalb so wichtig, weil wir durch den Fall Gurlitt gesehen haben, dass in Deutschland die Anstrengungen insgesamt noch nicht ausreichen, um unsere Museen tatsächlich auf den Stand zu bringen, deutlich zu sagen, wo sind Kunstwerke in den Depots, die nicht dahergehören, welche müssen wir restituieren. Und das ist eine Aufgabe, die müssen wir innerhalb Deutschlands klären, aber das ist auch ein wichtiges Signal ins Ausland.
Das Zentrum wird Anfang 2015 seine Arbeit in Magdeburg aufnehmen. Der Bund wird das Vorhaben zunächst 5 Jahre mit je 6 Millionen Euro finanzieren. Damit wird das Zentrum unter anderem öffentliche Museen und Privatsammler bei der Suche nach NS-Raubkunst unterstützen.
Viele deutsche Museen, ungefähr 60% aller, haben Bestände in ihren Depots, die möglicherweise Nazi-Raubkunst sein könnten. Nur 10% sind in der Lage, Provenienzrecherche zu betreiben. Und diese 6 Millionen des Bundes sollen dafür gut sein, eben diesen Museen und Einrichtungen zum Teil in Landes- oder kommunaler oder privater Trägerschaft zu helfen, diese Aufarbeitung zu leisten.
Neben Kulturpolitik sprachen die Minister und Senatoren auf der 2-tägigen Konferenz unter anderem auch über den zunehmenden Extremismus. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Migrantenverbänden und Religionsgemeinschaften soll verbessert werden, meint NRW-Schulministerin Silvia Löhrmann, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz.
Wir haben einen Konsens, dass unsere Jugendlichen in unseren Schulen Demokratie lernen sollen, dass sie wertschätzen, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben und wir darauf achten, ob sie in Gefahr sind, abzudriften und Rattenfängern auf den Leim zu gehen, ob das Rechtsextreme sind oder ob das Salafisten sind. Und da brauchen wir gemeinsame Anstrengungen in den Schulen, aber auch in der Zusammenarbeit zwischen Schulministerium und Innenministerium. Das kann Schule nicht alleine leisten.
Eine Zusammenarbeit mit Behörden sei, so Löhrmann, interessanterweise ein Wunsch der Eltern. Durch Fortbildungen sollen unter anderem Beratungslehrer für schwierige Situationen sensibilisiert werden. Darüber hinaus ging es in Essen auch um das Thema Inklusion. Die Kultusministerkonferenz entschied, dass das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung noch stärker Teil der Lehrerausbildung an Hochschulen werden soll.
20 Jahre stand Udo Reiter an der Spitze des Mitteldeutschen Rundfunks. Er war der Gründungsintendant des MDR. Seit 3 Jahren ist er im Ruhestand. Heute nun wurde der 70-Jährige tot aufgefunden. Die Polizei geht offenbar von Selbstmord aus. Roland Kühnke.
Am Vormittag wurde Udo Reiter tot auf der Terrasse seines Hauses in Gottscheina bei Leipzig gefunden. Die Umstände seines Todes sind unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, wollten sich aber noch nicht zu Ergebnissen äußern. Ein Fremdverschulden sei aber weitgehend auszuschließen, heißt es. Der Mitteldeutsche Rundfunk reagierte mit großer Bestürzung. Udo Reiter war von 1991 bis 2011 Intendant des MDR und hatte nach der Wiedervereinigung maßgeblichen Anteil am Aufbau der Dreiländeranstalt. Intendantin Carola Wille würdigte Udo Reiter als einen großen Gestalter einer neuen demokratischen Mediengesellschaft im wiedervereinigten Deutschland, als Visionär, der mit Kraft, Überzeugung und politischem Geschick den gerade erst formierten neuen politischen Strukturen in den neuen Bundesländern eine publizistische Stimme gegeben habe. Seit einem Verkehrsunfall im Jahr 1966 saß Udo Reiter im Rollstuhl. Bei der Vorstellung seiner Autobiografie "Gestatten Sie, dass ich sitzen bleibe", hatte er betont, dass er dennoch ein schönes und selbstbestimmtes Leben geführt habe und nicht als Pflegefall enden wolle. Udo Reiter war seit 2012 in zweiter Ehe mit der ehemaligen MDR-Moderatorin und Buchautorin Else Buschheuer verheiratet. Er wurde 70 Jahre alt.
Das war's auch für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.